Ja, wir sind zurück. Folge 36.
Hello again.
Na?
Du hast einen schönen Hintergrund, ein richtig schönes...
Ist das, guck mal, das wollte ich auch schon sagen. Guck mal hier. Das ist nicht geil, das ist ein Schaf.
Das Schaf ist unscharf. Unscharf.
Es ist unscharf, ja. Aber ich habe mich gefreut. Ich komme aus Schottland, aus dem Urlaub, gehe auf Tour und das erste Hotel ist ein Schafhotel.
Ein Schafhotel?
Nee, wir sind in Reutlingen. Wir haben heute Off-Day, wir sind in Reutlingen in einem wunderschönen Wellness-Hotel, wo wir gleich planschen gehen. Wohlverdient nach einer sehr anstrengenden Tourwoche.
Machen wir mal einen Kopfhörer dran.
Ja, ist besser.
Besser so, ne?
Als Profi-Podcaster. Du hängst zu Hause mit einer Nylon-Gitarre über deinem Kopf, ne? Wie man das so macht als Hippie.
Habe ich? Ach so, ja. Das ist ein Versehen, aber spricht ja für mich.
Genau. Ich habe einen Off-Day, du hast einen Off-Day. Wir haben jetzt beide ein bisschen Tour im Rücken oder auf dem Kerbholz.
Ja, cool, mit Bab auf Tour.
Und du mit der Meile-Rutsche. Und wir verfolgen uns gegenseitig per Instagram. Und wir haben übrigens kurz von Nightliner zu Nightliner gefacetimed vor ein paar Tagen nachts, wo du aber dann schon irgendwo entweder schlafen warst, aber die anderen waren alle anwesend. Da ging es ganz schön zur Sache bei euch im Nightliner.
Ja, da war Partystimmung angesagt. Ich habe mich da mal rausgezogen. Ich muss mich erstmal wieder an die Partysituation gewöhnen. Ich sitze ja den ganzen Tag alleine in meinem Studio und habe dann, erstmal die Überdosis an Stimmen. Kennst du das? Wenn du alle Stimmen um dich herum versuchst zu sortieren und du willst jedem auf einmal zuhören und dein Prozessor kriegt dann irgendwann so einen Overflow. So ging es mir jetzt erstmal, den ersten Tag im Tourbus. Und dann habe ich gemerkt, ey, ich gehe jetzt ins Bett. Komplett überlastet, Prozessor aus. Ja. Da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen, an dieses Tour-Life. Das dauert immer ein bisschen bei mir.
Ja.
Aber es ist schön, wir haben eine ganz tolle Gruppe gerade. Vielleicht, weil ihr nicht dabei seid. Nein, natürlich nicht. Wir vermissen euch alle. Alle sagen die ganze Zeit, ey, oh Mann, ne, so, ach Mensch, jetzt, wenn die jetzt auch noch da wären, oh, blöd.
Ja, aber ich sehe, du hast unseren Platz auf der Bühne eingenommen. Du sitzt auf einem Riser hinterm Gregor und genießt mal diesen Overview, den man von da oben herunter hat. Das ist ganz schön geil.
Ich,
ne?
Weiß nicht, ob man es genießen nennen kann. Ich komme mir erst mal vor, als wäre ich so, ich bin ja eh schon so eine Art Eiffelturm, wenn ich durch die Gegend laufe.
Und ja, aber jetzt du sitzt ich praktisch, ja bei der Tour. Du stehst
ja, aber man ist so erhöht und sitzt so auf so einem Präsentierteller. Ich fand es erstmal komisch. Aber jetzt habe ich mich dadurch, dass ja Mario und der Thomas auch da oben sitzen, habe ich mich dann dran gewöhnt. Da sind wir zumindest zu dritt auf derselben Höhe.
Ich finde das immer ganz geil. Ich meine, als Bläser hat man ja häufig die Situation, dass man auf einem Riser irgendwie ist und dann kommt man mal vor für irgendwelche Features und so weiter, aber man hat häufig so den Spot wie ein Drummer, wie ein Keyboarder auch, ne, auf einem Riser und dann ist man hinter dem Leadsänger, Sängerin, wie auch immer, Gregor in dem Fall und kann so ein bisschen aus zweiter Reihe sich das Publikum angucken und sich mit dem Abend anfreunden, bevor man so richtig eintaucht, wohingegen die Front Row immer direkt ab Sekunde 1 quasi da sein muss fürs Publikum. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz geil, diese Situation. Aber dafür sind wir nicht angetreten, um über solche sinnlosen psychologischen Dinge zu reden. Wir haben uns überlegt, wir haben ja mal eine Folge gemacht damals, In-Ear-Monitoring. Ja. Eigentlich haben wir zwei Folgen über In-Ear-Monitoring gemacht. Wir haben selber eine gemacht, ganz am Anfang mal in unserer Reihe.
Stimmt.
Und dann haben wir den Sascha Kohl eingeladen bei Sing Mein Song in Afrika und mit ihm so ein bisschen gequatscht. Das war aber eher eine Sascha Kohl Thematik.
Ja.
Und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir im Zuge der letzten Happenings, nämlich dass ihr ja wieder neu begonnen habt, auf Tour zu gehen mit einem neuen Setup und wir bei BAP auch neu angefangen haben mit neuem Personal, neuem Mischpult und so weiter, nochmal das Thema In-Ear-Monitoring, dann ist es eigentlich, muss man sagen, In-Ear-Monitoring Part 3, aber mit dem Oberbegriff Mach mir keine Szene, Ausrufezeichen.
Ja, was bedeutet das?
Was bedeutet das? Da wollten wir jetzt heute mal ein bisschen drüber sprechen. Wie läuft es denn bei euch? Was habt ihr? Ihr seid ja unplugged unterwegs und ihr habt das gleiche Personal und das gleiche Equipment dabei. Aber habt ihr neu bei Null angefangen, Soundcheck zu machen für die Ohren oder wie war das?
Ja, wir machen auf jeden Fall schön eine Szene. Und wir haben bei den Proben komplett alles neu aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob es alte Schablonen gab, aber ich glaube, ne, also manchmal ist ja so, man kommt aus der Sommertour und nimmt dann die Kanäle von den vorhandenen Mixen und macht da ein bisschen dran rum. Kann schon sein, das habe ich nicht so mitbekommen. Aber auf jeden Fall haben wir komplett alles neu geprobt und auch entsprechenden Soundcheck gemacht im Proberaum sozusagen und das mitgenommen und jetzt auf Tour immer mal ein bisschen optimiert. Wobei ich echt sagen muss, dass das schon so gut stand, als wir dann auf der Bühne waren, dass ich echt so wenig kleine Korrekturen noch gemacht habe. Das klingt echt gut. Also, das muss man wirklich sagen. Und du hast ja Felix auch schon erlebt, ne?
Felix Wenk ist der Mann, der bei euch das In-Ear macht beim Gregor, den wir sehr schätzen. Und der hat natürlich jetzt, wie du sagst, wahrscheinlich auch die Erfahrung vom letzten Sommer schon mitgenommen und da irgendwie ein paar Dinge. So stelle ich es mir vor. Ihr habt dann nicht so ganz bei Null angefangen, ne? Sondern.
Ja, er hat einen tollen Geschmack, so soundmäßig. Es ist wirklich interessant, denn als ich angefangen habe beim ersten Gig, habe ich so gemerkt, okay, es gibt noch so ein paar kleinere Korrekturen, aber viele Sachen, die macht er dann schon ohne. Also ich habe, was ich denke dann, ich versuche mir das zu merken, ah, da an der Stelle brauche ich ein bisschen mehr von dem. Und sobald ich das sagen will,
Macht das
hat er schon
schon.
gemacht. So, der hat da irgendwie ein ganz gutes Händchen für. Der hört dann scheinbar in meinen Mix rein und dann weiß er schon so, ah, ich mache das mal ein bisschen schöner. Macht aber irgendwie nichts, was stört. Also es gibt ja auch oft, dass Leute dann
Gated
eingreifen in deinen Mix.
Reverbs. Ja.
Sowas, dass Leute in deinen Mix eingreifen, du aber merkst, warte mal kurz, das ist jetzt nicht das, was ich jetzt so machen würde an Änderungen, ne? Und irgendwie hat er das relativ gut ausgecheckt. Also er hat immer irgendwas gemacht, was meinen Mix verbessert hat. Und besonders habe ich es gemerkt beim Gesang. Ich singe ja auch eine Nummer und ich habe auch oft so das Problem, wenn ich singe, dass meine eigene Kopfresonanz irgendwas mit dem Sound macht und ich dann vielleicht Bässe nicht mehr höre oder andere Sachen oder meine Stimme nicht mehr intonieren kann, weil sich das komisch mischt. Und er hat bei mir beim Gesang ungefragt irgendwie so eine Sättigung drauf oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Ich habe ihn mal gefragt, was hast du denn da schon wieder gemacht, so auf die Art? Und er dann so, ja, es ist, ne, ja, nix, aber ist gut. So, hat irgendeinen dynamischen EQ und irgendwas rein. Für mich hat es so geklungen, als hätte er den Gesang nach oben hin so, dass er, ne, also hätte er mehr Sättigung drauf oder irgendwas. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ey, das ist total cool, weil mir hilft das, was er gemacht hat, besser zu intonieren und überhaupt meinen Gesang besser zu orten und zu hören. Also es hat was mit Kompression und mit EQ zu tun. Ich weiß es nicht genau. Es ist echt krass. Und man merkt, dass er einfach experimentiert mit unserem Sound und total Bock drauf hat, den zu veredeln, so auf seine Art und Weise. Und das macht irgendwie total Spaß.
Und ihr habt, also für die Leute, die es jetzt nicht raffen, ihr seid auf einer Unplugged-Tour. Das heißt, ihr seid eine relativ kleine Besetzung. Es gibt von den Keyboard-Sounds nicht so viele verschiedene Dinge. Das Schlagzeug wird so relativ, ich sage jetzt mal, auf akustischem, kammermusikalischen Level gespielt. Ne? Es ist jetzt nicht so Pop-Drums auf die Mütze. Und es gibt Akustikgitarren, von dir gibt es so ein bisschen auch mal andere Saiteninstrumente und es gibt Chöre, aber that's it. Es gibt keine Zuspieler, es gibt keine krassen Riesenunterschiede von, ihr habt eine mörderbrachiale Rocknummer und dann ein Unplugged-Song, sondern ihr seid grundsätzlich mal auf einem Unplugged-Level unterwegs.
Ja, das auf jeden Fall. Aber du hast ja selber auch schon mitgekriegt, also es ist keine pure Unplugged-Situation. Wir sind jetzt nicht nur akustisch, ich spiele jetzt auch E-Gitarren. Die Keyboards spielen auch mal einen gesampelten, also so einen Streicher-Sound, der gesampelt ist, sowas, ne? Also, es ist so ein Hybrid-Ding. Also, man kann es nicht wirklich Unplugged nennen. Also, MTV hätte das damals nicht zugelassen in den 90ern. Aber so ist es ja auch generell nicht mehr. Also, das Prinzip ist einfach zu sagen, man spielt ein bisschen intimer. Die Musik ist ein bisschen intimer, die Locations sind vielleicht auch ein bisschen kleiner, so auch Theater, ne? Wir hatten ganz tolle Theater jetzt dabei, so richtig schöne, wo man so außenrum auf Balkons sitzt mit so Barock-Theatergeschichten und so. Also die ganzen Locations spielen da ein bisschen mit in diese Gesamtatmosphäre. Aber unplugged ist es nur bedingt, ne? Hybrid, würde ich sagen. Und der Mario spielt auch schon auch mal einen fetten Groove. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles Alles auch Wohnzimmerlautstärke, ja, ja, auch mal
ja.
mit Besen, aber dann auch mal eine rockigere Nummer ist schon mal dabei oder eine Country-Nummer oder so.
Aber arbeitet ihr habt ja auch so einen Antakt, ihr habt auch einen oder mehrere A cappella-Songs im Programm. Habt ihr euch entschieden, mit Szenen zu arbeiten, also für jeden Song eine separate Szene zu speichern? Oder wie geht ihr vor?
Ja, also genau, das ist das Prinzip. Also nur für alle, die es nicht wissen, es gibt ja, wenn man von Lied zu Lied geht, kann man jedes Lied neu aufrufen mit einer gespeicherten Voreinstellung, ne, für alle, die das nicht wissen, als Monitorpult. Also der Monitormann sagt, jetzt kommt in der Setliste das nächste Lied, jetzt drücke ich auf den Knopf und das Mischpult stellt die entsprechende Szene ein. Das kann man machen. Man kann es aber auch so machen, dass man sagt, man hat eine komplette Szene und mischt dann den kompletten Gig mit einer Szene. So, das sind die beiden grundlegenden Herangehensweisen so, ne? Und bei uns sind es wirklich von Song zu Song. Jeder Song hat eine eigene Szene. Aber es ist trotzdem so eine Mischung. Es ist trotzdem eine Grundszene, von der man ausgeht. Und man nimmt dann kleine Korrekturen vor. Also ich brauche zum Beispiel bei einem Song die Chöre lauter. Beim nächsten Song sind die Chöre wieder leiser. Und das braucht der Mischer dann nicht von Hand zu machen, sondern das wird abgespeichert und in der nächsten Szene abgerufen. Das ist das Prinzip.
Genau,
Und
das machen ja
so
viele
ist es bei
so,
uns.
dass man sagt, man findet erstmal ein Grundsetup, wo man sagt, das ist jetzt so ein Song, wo die Standardinstrumente so stattfinden, der ist auf einem Standard-Dynamik-Level und den speichert man ab und nimmt den quasi als Default-Preset, um, wenn man dann den einen Song abgeschlossen hat, den als Grundlage zu nehmen, damit man sich nicht zu weit von den Songs entfernt sozusagen. Sonst könnte man ja sukzessive immer 1 dB mehr, 1 dB mehr und hat am Ende plötzlich von Song 1 zu Song 15, 15 dB mehr auf seiner Gitarre und dann ändert sich mal die Setliste und Song 1 rutscht an Stelle 7 und plötzlich hast du einen komplett anderen Sound. Deswegen macht man häufig in so Szenen, im Szenenmodus arbeitet man als Grundlage mit so Default-Szenen, damit die möglichst nah beieinander liegen. Ne? So ist so
Ja,
die
genau.
Idee. Genau. Okay, also das habt ihr, diesen Weg seid ihr auch gegangen. Okay, verstehe.
Genau, das machen wir so. Und der Felix schaltet dann einfach immer die neue Szene ein. Natürlich kommt man dann gleich zum ersten Nachteil. Sollte man oder will man dann on the fly auf der Bühne die Setliste verändern, sorgt das schnell zu Problemen, wenn es nicht abgesprochen ist. Also man muss dann eine feste Setliste spielen. Und wenn man was ändert, muss das mit dem Monitormann sofort abgesprochen sein. Ne? Das kann man natürlich
Genau.
nicht mehr machen. Das ist so das erste Ding, woran man sich bindet, so dann, ne?
Da
Aber das
muss der,
funktioniert ja
ja, der
super bei
ist,
uns, da wir alles festgelegt ist.
genau, eure Musik ist ja ohnehin sehr statisch und monoton.
Monoton, langweilig und nicht so emotional.
Ja, ohne Bläser ist das natürlich alles schwierig. Aber ihr müsst ja irgendwie durchkommen über den Winter, ich verstehe.
Ja, nee, also wir kommen gerade so durch. Aber nee, also es klingt echt gut. Und ich muss sagen, ich habe auch, da ich jetzt auch mein Equipment umgestellt habe, das ist zwar ein anderes Thema, mit so einem Stereo-Gitarren-Sound, das macht es auch noch mal so ein bisschen weiter an manchen Stellen. Das ist wirklich, wirklich abgefahren. Und dadurch, dass der Mischer unten im Saal, ne, der Front-of-House-Mischer, der Jan Löwenhaupt, der macht auch Szenen. Der kann das nämlich
Ja,
auch.
genau, natürlich.
Also nicht nur der Monitormann, er auch. Und der kann natürlich auch von Song zu Song gehen und sagen, okay, bei der Szene brauche ich jetzt sofort eine Einstellung, wo die Chöre einfach lauter sind oder sowas. Und das kann der mit der Zeit auch abstimmen. Ne? Also von Show zu Show wird das natürlich immer weiter optimiert, bis das irgendwann immer besser stimmt. Und wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo ich also auf der Bühne sagen muss, ja, ich muss da jetzt gar nicht mehr viel verstellen. So, ne? Natürlich ist es immer so, ich sitze immer mit meiner Gitarre beim Soundcheck und denke mir, ja, da noch ein bisschen mehr Hall. Da könnte ich mal das Slap-Delay ein bisschen leiser machen und das mache ich dann beim Soundcheck, wenn ich mir es merken kann. Das ist nämlich auch immer so ein Problem. Ne?
Ja,
Du sitzt dann
genau.
beim Gig, kennst du bestimmt auch, sitzt dann beim 11. Song und denkst dir, ah, hier muss ich das Slap-Delay um 2-3% leiser machen. Da fängt es ja an, so, wird alles feiner, ne? Es wird alles so, der Diamant wird immer mehr geschliffen. So.
Und dann ist der Gig rum. Und dann, was war nochmal? Bei welchen Songs wollte ich nochmal was machen? Ah, shit, vergessen. Egal.
Hast du da eine Taktik? Hast du ein Notizbuch auf der Bühne liegen oder so?
Ich hatte jetzt ein iPad auf der Bühne und habe mir so Kreuzchen gemacht in das jeweilige Sheet. Da wollte ich was machen. Da kann ich mich dann so ein bisschen dran erinnern. Das geht aber nicht immer, weil die Wechsel so schnell sind, weil viele Sachen spiele ich auswendig. Konnte ich nicht so reagieren. Also das ist eher dann so ad hoc reagieren beim nächsten Mal so ungefähr. Also ist auf jeden Fall so ein Thema. Ist ein bisschen tricky. Ich kann ja mal bei uns erzählen. Bei uns ist so gewesen, dass wir jetzt einen neuen Monitormann haben und ein neues Monitorpult. Wir haben die Tour, die wir jetzt spielen. Das ist ein Programm, was im letzten Dezember schon 4 Tage lang auch im Rahmen eines CD-Recordings live und eines Rockpalast-Videomitschnitts in Köln aufgenommen wurde. Das heißt, das Programm ist eigentlich zu 99% genau das, mit dem auch die
Platte
gemacht wurde. Wir gehen jetzt erst damit auf Tour, so ist das Ding. Ne?
Das ist so dieses Biografische. Ne?
Zeitreise, 81, 82, die ersten beiden Bab-Alben, Revisited sozusagen. Und zwar auch wirklich, es werden alle Songs dieser Platten gespielt, was man nie gemacht hat früher. Weil wie das immer bei Bands so ist, du hast ja Hits und dann gibt es viele Balladen, aber du kannst ja nicht alle Balladen spielen. Das heißt, du entscheidest dich immer, spielen wir halt die 3 Balladen, aber es gäbe 8 Balladen eigentlich, die geil sind. Und jetzt ist einfach so eine klare vorgegebene Spielregel. Es wird kein Song gespielt, der jünger ist als 40 Jahre. Fertig. Also es ist wirklich, es werden die nur die Songs der ersten beiden Alben gespielt. Und es ist natürlich für die Fans total retrospektiv bis hin zu sentimental. Meine Jugend und so, ne? Ja. Und jetzt für die Band ist es natürlich auch spannend, weil man jetzt einfach ein Programm spielt, wo Songs stattfinden, die sonst nie stattgefunden haben, weil sie irgendwie einfach nicht auf der A-Liste waren sozusagen. Aber gleichzeitig sind auch viele super bekannte Songs, also verdammt lang her ist zum Beispiel natürlich auf der Liste und Frau, ich freue mich und nehme mich mit, also so ein paar Evergreen-Hits von Bab sind natürlich aus dieser Zeit und Du kannst zaubern und Anna und so, das sind also viele Songs, die man wahrscheinlich auch als Nicht-Bab-Fan kennt, die da drauf sind. Egal. Wir hatten also dieses Programm schon eingetötet und hatten damit schon 4 Tage eine Live-Platte gemacht und gehen jetzt auf Tour mit einem neuen Monitormischpult, mit einem neuen Monitormann und hatten dafür nur 2 Tage Zeit in einer Stadthalle in Haslach im Schwarzwald quasi das ganze Ding auf die Beine zu stellen. Und wir reden über ein 3,5-Stunden-Programm. Das ist mit Pause, wenn es bestuhlt ist. Wenn es nicht bestuhlt ist, ist es ohne Pause. Aber es sind 30 Songs oder 28 Songs.
Wow.
All in all.
Das ist krass.
Und da ist...
Ihr macht keine Pause?
Es hängt von der Venue ab. Also wenn es bestuhlt ist, ist es mit Pause. Wenn es unbestuhlt ist, ist es ohne Pause. Aber trotzdem, die Songanzahl bleibt gleich. Also es sind 30 Songs. Und es ist halt eine große Band mit Hammond-Orgel, Keyboards, Klavier, Drums, Percussion, mehrere Akustikgitarren, Geige, Cello, 5 Backing-Vocals, also von den jeweiligen Musikern sind keine separaten Backing-Sänger oder innen dabei. Der Wolfgang spielt Akustikgitarren, singt E-Bass, mehrere verschiedene E-Bässe, dann 3 Bläser und ich spiele dann auch noch Akustikgitarre und E-Gitarre. Also es ist echt eine Menge Holz, was man an Kanälen verpacken muss. Und jetzt kam ein neuer Mann dazu, aus verschiedenen Gründen, und auch ein neues Pult. Und zwar haben wir jetzt ein niegelnagelneues Yamaha-Pult, das heißt DM7. Das ist jetzt irgendwie, ich kenne mich da nur so bedingt aus. Also es gibt ja immer so verschiedene Pulte, wo Monitormänner sagen, damit kann ich gut arbeiten und damit kann ich gut arbeiten und das ist dafür gut und es hat zu wenig Inputs und Outputs für das, was ihr braucht, bla bla bla. Das Pult ist auf jeden Fall relativ kompakt. Und das Erste, was klar war, ist, das Pult klingt unfassbar geil. Für mich persönlich. Also rein...
Das merkst du?
Das merke ich. Sofort. Also ich finde den Unterschied zwischen dem Pult und dem Pult, den wir vorher hatten, das war ein Digico-Pult. Jetzt überhaupt nichts gegen Digico, ne? Irgendwie alles... Oder ich weiß gar nicht. Nee, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was für ein Pult war. Das, was wir jetzt haben, ist aber tatsächlich spürbar direkter.
Und mit direkter verstehe ich nicht. Liegt das an dem Pult oder wie das eingestellt ist? Also woran liegt das?
Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, es liegt an den Wandlern, wenn man das vielleicht so sagen kann. Das ist jetzt Laien. Wissen. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Es ist halt ein neues Pult. Wahrscheinlich haben die einfach gute Preamps oder neuere Preamps und neuere Wandler. Das ist erstmal für mich spürbar ganz schön krass. Weil das Mikro, wenn ich da reinspiele, klingt genauso, wie ich das zu Hause an meinem Computer, wenn ich irgendwelche Vorbereitungen mache mit meinem Clip-Mic, ich klinge genauso. Also das ist erstmal, ich habe nicht das Gefühl, da ist eine Mini-Art Latenz bei oder irgendwas, was es leicht indirekt macht. Es ist erstmal, der Sound ist super geil. Finde ich erstmal cool. Und jetzt haben wir angefangen, auch aus Zeitgründen mit dieser Yamaha Monitor App auch zu arbeiten. Es gibt da so eine App, die du für iPad und Apple, also iOS, letztendlich iPhone und iPad auch für einer, wie heißt das andere, Android, verwenden kannst. Das heißt, du kannst auf die Kanäle zugreifen und kannst theoretisch Lautstärken und Panning machen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich lege mir irgendeine Subgruppe an oder ich lege mir, mache Hallgeräte auf oder Kompressoren auf, aber du kannst zumindest mal Lautstärken und Pannings machen.
Okay. Was
in so einer großen Gruppe natürlich sehr viel erleichtert. Aber also zum Verständnis, wir machen das nicht auf der Bühne während des Gigs, sondern wir haben das natürlich nur in der Probesituation und bei Soundchecks haben wir die Möglichkeit, darauf zuzugreifen.
Ah, das heißt, du legst dein iPad neben dich und kannst da die Felder nochmal...
Genau, das ist wie ein Personal Monitor letztendlich, wie ein Aviom-System oder wie ein, von Behringer gibt es ja auch so Zeug, oder diese Allen & Heath Me Ones, die wir bei Sing My Song verwenden. Das ist eine Hardware-Lösung, wir machen das jetzt so ein bisschen notgedrungen mit dieser Software-Lösung. Die funktioniert auch nicht immer geil, man fliegt immer mal wieder raus. Ich weiß nicht, ob das an einem Router liegt oder an dem an der App selbst. Es war nicht reibungslos, sagen wir es mal so. Es ist nicht so richtig schick. Aber mir persönlich hat das viel geholfen während der Probezeit, weil ich mir dann tatsächlich für jeden Song wirklich Feinheiten lautstärkemäßig und panningmäßig einstellen konnte. Und auch da habe ich mal wieder ganz extrem gemerkt, wie krass wichtig es ist, Stereo im Stereobild das Panning einzusetzen. Zum Beispiel Wolfgang Niedecken spielt häufig eine sehr schrammelige Steel String, so bei fast jedem Song. Die ist natürlich, die hat einen Low-Cut drauf, aber trotzdem ist es eine sehr schrammelige Akustikgitarre, wie so halt so eine Western-Gitarre halt ist.
Rock'n'Roll.
Genau. Und die muss man und will man ja auch irgendwie hören. Wenn die aber im Center ist, schiebe ich die, also wirklich, ich habe mir das echt mal angeguckt, von 0 auf 10, 12, okay, und jetzt höre ich sie, wenn alle spielen. Wolfgang singt, alle spielen, da ist er dann so bei 12. So, und dann geht aber ein Song los, wo Wolfgang alleine spielt und es fliegt mir einfach das Blech weg, weil die so laut ist. Und dann habe ich irgendwann angefangen, pass auf, ich schiebe die mal relativ weit nach links und dann ziehe ich sie nämlich von 12 auf 5 runter. Und dann höre ich sie immer noch gut, aber sie ballert, ich habe ihr quasi Platz gegeben, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ich habe ihr eben Platz gegeben. Genauso ist natürlich mit Frequenzen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ohne Low-Cut ballert mein Barry mir alles kaputt auf dem Kopf, dann macht man halt einen Low-Cut drauf, dann ist mehr Platz für den E-Bass unten, dann höre ich, dann muss ich den E-Bass nicht so laut machen. Das wird all in all.
Kannst du, das interessiert mich jetzt gerade, kannst du sagen, ich höre jetzt, also in deinem Fall du hörst jetzt irgendwie von rechts ein Cello kommen, du machst dann da auf diesem Cello dann deinen eigenen EQ drauf, Low-Cut und was auch immer?
Nee, das kann ich nicht, das geht mit der App nicht. Das kann nur der Mann am Pult dann machen. Dann sage ich halt, pass auf, Cello ist mir zu fett, kannst du mir einen Low-Cut drauf machen. Das geht. Das kann
aber der macht das dann nur für dich, den Low-Cut, nicht für alle.
Das geht, glaube ich, sowohl als auch.
Okay.
Das ist ja immer so die Frage, wie viele Maschinen, sagen die immer, wie viele Hallräume, wie viele EQs und Kompressoren stehen zur Verfügung in so einem Pult. Aber das funktioniert da schon bei uns. Genau, also das ist jetzt erstmal, das war so ein bisschen... Ich war sehr abgeneigt vorab dieser App-Lösung gegenüber, weil ich ja immer der Meinung bin, das soll sich nicht, es gibt ja jemanden, der dafür bezahlt wird, der einem einen guten Sound machen soll. Auf der anderen Seite hatte ich jetzt letztendlich die Möglichkeit, mir so viel Zeit dafür selber zu nehmen, was ich auf noch keiner anderen Tour hatte, weil man ja dann immer schnell wieder spielen will. Und so ist es jetzt dann, hat man 3 Minuten Zeit, ich schiebe mir irgendwelche Sachen hin und kann während des Songs auch nochmal reagieren und habe mir dadurch einen relativ detaillierten Sound geschoben auf die jeweiligen Situationen, aber natürlich in Kooperation mit dem Monitormann, der dann sagt, hier Hallraum, guck mal da und hier und so. Genau, so, das ist jetzt die Situation, dass der eine oder andere hatte da Schwierigkeiten mit, zum Beispiel für unseren Schlagzeuger, war das schwierig, weil der halt die ganze Zeit spielt und natürlich gar keine Hand frei hat, das selber zu machen. Das ist für ihn dementsprechend, ist das nicht so geil, da immer mit so einem iPad da irgendwie rumzuhantieren. Aber im Grunde war das jetzt erstmal für mich eine Arbeitsweise, die funktioniert hat, mit den verschiedenen Problemchen, die jetzt auftauchen, nämlich, dass man Soundcheck macht in einer Halle, die einfach nicht dafür geeignet ist, meiner Meinung nach. In einer sehr es ist eine Stadthalle, die jetzt einfach nicht super gut klingt. Denn der zweite Gig, den wir gespielt haben, dann war direkt viel trockener. Wo Drums komplett anders klingen plötzlich, obwohl der Bühnenaufbau der gleiche ist. Ich stehe genau neben dem Schlagzeug, aber es ist trotzdem, es ist dann nicht so ideal, dieser Proberaum, in dem wir waren letztendlich, war jetzt nicht so ideal für den In-Ear-Sound. Hm. Und das Nächste, was jetzt auftauchte, zwei Phänomene, war, ich höre gerne Backing-Vocals. Ne? Ich habe total Bock, auch die Chöre zu hören und wir haben mehrere Leute, die mitsingen. Als dann das Testosteron im Blut war, sind mir halt beim kompletten Gig die Ohren weggeflogen, weil halt alle Leute plötzlich entweder das Mikro fressen, noch näher rangehen und noch lauter singen. Und da reden wir halt echt über krasse Unterschiede. Und wir hatten diese Mikrofone nicht sonderlich mit Kompression versehen. Ich glaube sogar gar nicht bis dato. So, da stehst du da und kannst nur noch leise machen. So. Das war das eine Ding. Das ist natürlich letztendlich uns selbst geschuldet, wenn man so will. Also, dass man halt beim Gig dann manche Signale lauter werden. Das ist natürlich im In-Ear-Modus sehr unschön.
Aber aber das ist ein interessantes Phänomen. Ne? Das gibt es auch bei Sing My Song, wo dann Matthias sagt, so, wir geben beim Gig dann noch mal ein bisschen mehr. Oft auch auf den Gitarren, so in Sachen Anschlagdynamik, da kann man ja auch... Wir können jetzt keinen Masterregler lauter drehen, ne? Das würde man nicht machen, aber man spielt ein bisschen dynamischer oder ein bisschen energischer. Ja. Und bei den Gesängen ist es ja ähnlich. Man ist vielleicht bei den Proben sogar noch ein bisschen unsicher, weil man ein bisschen vorsichtiger singt.
Genau.
Oder man
ist
denkt
auch total
ein bisschen
verständlich.
Ist verständlich. Ist das nochmal ein richtiger Ton? Ja, ich bin mal vorsichtig. Und dann wird man immer sicherer von Gig zu Gig und wird auch lauter. Logisch. Es geht mir auch so.
Es ist total verständlich irgendwie. Ja. Ich persönlich muss sagen, versuche das sehr zu minimieren. Ich versuche gerade beim Soundcheck schon auch immer laut zu spielen und auf allen Instrumenten, damit das nicht passiert. Aber ich kann es total verstehen, dass es mit einer Stimme nochmal was anderes ist. Auch bei Wolfgang selbst mit der Lead-Vocal-Situation, das war beim ersten richtigen Gig dann schon so, oh, alles klar, sind einfach mal 8 dB mehr als vorher, so ist schon krass. Okay, also das kann man dann oder muss man dann regulieren. Und da sind wir beim Problem. Dieses wunderbare Pult, was wir da haben, das DM7, kann keine globalen Änderungen speichern. Global bedeutet jetzt, wir reden drüber, wir haben auch Szenen gemacht, wie ihr auch. Wir haben für jeden Song eine Szene gemacht. Und das habe ich mir in feinster, Feinarbeit hingeschraubt für jeden Song. Und dann stellst du beim zweiten Song eines Gigs fest, wow, die Snare ist aber heute echt krass in dem Raum, die brauche ich bitte 3 dB leiser. Dann muss das bei jeder Szene einzeln gemacht werden. Es gibt nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich speichere jetzt, sei es absolut oder relativ 3 dB weniger, über alle Szenen, die jetzt heute Abend noch kommen, drüber. Sondern wenn er den nächsten Song recallt, also die Szene aufruft, ist die Snare wieder so laut, wie sie eigentlich gespeichert war. Und das ist natürlich, wenn man das gewusst hätte, dass das nicht geht bei diesem Pult, dann hätte man sich vielleicht tatsächlich überlegt, entweder ohne Szenen zu arbeiten, was eigentlich auch nicht geht, wegen Instrumentarium und Songunterschieden, oder halt zu sagen, ey, wir nehmen dieses Pult nicht, wir nehmen ein anderes Pult.
Das ist ja krass.
Das Einzige, was geht, ist global an Gains ranzugehen. Dann muss man halt in den jeweiligen Kanal an den Gain rangehen. Das bedeutet aber, dass das jeder hört. Wenn ich jetzt sage, die Gitarre ist mir heute zu laut und der Ulle sagt aber, nee, die Gitarre ist genau richtig, dann ist diese Option nicht da, dass man am Gain dreht. Und das ist ganz schön krass. Das ist eine absolute Downside von dem von diesem Pult und von der Arbeitsweise mit Szenen dann dementsprechend. Ist super, super crazy, dass es so ist. Und jetzt müssen wir da so ein bisschen on the fly sagen, wir machen jetzt quasi von Gig zu Gig gehen wir nochmal alle Songs so durch im Soundcheck, immer so ein paar Songs und schieben die jetzt so ein bisschen mit den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, so hin. Aber da kam jetzt dann eben innerhalb der Band auch wirklich, also alles konstruktiv, ne? Wir haben jetzt keinen riesen Alarm oder so, überhaupt nicht, aber wir reden konstruktiv drüber, hey, der Drummer sagt, ich hätte am liebsten würde ich ohne Szenen arbeiten, mir reicht eine Szene, warum machen wir das überhaupt? Und ich sage, und auch Anne als Multiinstrumentalistin bei mir auch, wir sagen, hey, nee, es geht nicht ohne. Ich brauche auf jeden Fall für jeden Song eine unterschiedliche Szene, weil ich muss manchmal meine Bläserjungs total leise machen, wenn ich Flöte spiele, müssen die leise sein.
Sonst
killen die mich. Oder bei einer Nummer spiele ich Akustikgitarre und die spielen so Backing-Bläser, da habe ich die fast aus, weil ich die nicht hören muss. Ich muss mich auf Wolfgang Niedecken konzentrieren, der auch Gitarre spielt. Da kann ich nicht mit einer Szene arbeiten. Das ist so ganz wichtig. Ja. Und man kann ja auch von dem Monitormann nicht erwarten, dass der jetzt für jeden individuell, wenn der ohne Szene arbeitet, bei jedem Song irgendwie 20 Änderungen sich notiert. Das wäre dann viel rudimentärer sozusagen.
Aber es ist doch irgendwie interessant, ne? Weil was jetzt passiert, der Musiker muss eigentlich mit dem Monitormann zusammen das Konzept von dem Mischpult oder die Gesamtphilosophie kommunizieren und verstehen. Ne? Also wenn man jetzt einfach auf die Bühne geht und alle fangen irgendwie an zu arbeiten, dann kommen mir dann plötzlich solche Dinger dann um die Ecke, wo man dann merkt, ach krass, hätte ich das vorher gewusst. Ne? So, das ist irgendwie interessant, weil man ja eigentlich anders arbeitet mit einem Szenenkonzept als mit einem globalen Konzept. Man arbeitet einfach von Anfang an anders. Das heißt, es muss von Anfang an klar kommuniziert sein, wie die Arbeitsweise ist. So, ne?
Genau. Also unser Monitormann ist auch ein sehr erfahrener Typ. Der hat zum Beispiel gesagt, wenn wir ohne Szenen arbeiten, er sagt, die Dynamik passiert vor dem Kabel. Das ist so sein Ding. Also er sagt, wenn wir ohne Szenen arbeiten, bedeutet das, er verwaltet die Signale so, wie sie sind, aber jeder von uns hat einen Mute-Button und schickt auch Effekte und alles schon ins Pult rein. Das heißt, ich müsste aber dann für meine XLR-Instrumente, also für mein Saxophone und für meine Flöten, bräuchte ich jetzt nochmal einen Mute-Schalter beziehungsweise mehr Hallgeräte. Das ist meiner Meinung nach in der Situation nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Aber sobald man eben mit Szenen arbeitet und anfängt, detailliert reinzugehen für den jeweiligen Song, an den jeweiligen Instrumenten Änderungen vorzunehmen, muss man halt darauf angewiesen sein, oder ist man darauf angewiesen, dass das A funktioniert und B, eben diese globalen Änderungen auch möglich sind. Das ist tricky, sagen wir es mal so. Ist interessant.
Ja, in meinem Fall ist es ja so, dass ich mit allen Instrumenten in ein Gerät gehe und Stereo rausgehe. Also ich habe jetzt keine Mandoline, die einen Preamp hat, nicht noch einen Preamp für ein Banjo und dann noch die E-Gitarre mit einem Mikro, vielleicht noch ein Mikro, sondern ich gehe mit allen Instrumenten in ein Gerät und das geht Stereo raus. Das heißt, ich muss auch dem Mischer schon so ein gut gemischtes Signal geben, weil wenn er meine Mandoline verändern will, die hat jetzt zu viele Höhen, dann mischt er die auch aus meiner E-Gitarre raus. Das ist der Nachteil, wenn man jetzt ein globales Signal, also in meinem Falle ein Signal mit allen Instrumenten an die PA gibt. Aber es ist ein ähnliches Prinzip, weil ich arbeite ja auch mit Sounds von Song zu Song. Also jeder Song bekommt ein eigenes Patch, ich drücke das Patch weiter, ich wechsle also den Song in meinem Gerät und dann stellt sich das ein. Und da kann ich natürlich jetzt sagen, wenn mir der Mischer sagt von, ey, die Mandoline klingt ein bisschen zu pieksig, mach doch mal hier die 3000 Hertz raus oder so und dann kann ich da ein bisschen eingreifen und im Optimalfall ist es auf meinem Monitor-Sound dann auch dementsprechend der Fall, dass es die richtige Entscheidung ist oder so. Ne?
Genau.
Und das klappt wirklich gut. Also ich muss sagen, ich habe das ja schon mal gemacht und es gab damals so ein paar Problemchen, von wegen, ja, wie du willst die Mandoline leiser, das musst du dem MV sagen oder so, weil von dem kommt alles global. Ja, okay, alles klar, dann ist mir aber die Mandoline dann zu leise, so, ne? Das passiert dann, wenn man ein globales Setup hat, vom Monitormann aus.
Ja.
Da jetzt aber wir da auch Szenen haben, kann man sagen, okay, dir ist die Mandoline bei diesem Song zu laut, in dieser Szene mache ich die ein bisschen leiser.
Genau.
Und dann ändert sich für mich gar nichts. Und das ist halt, wenn alle szenenbasiert arbeiten, ist das auch wieder cool. Es ist einfach, man muss sich halt irgendwie in dem Gesamtkonzept organisieren und arrangieren, damit das Sinn gibt. Und ich habe mir dann vor der Tour schon Gedanken gemacht und gewusst, okay, wir sind szenenbasiert, die Produktion ist so aufgebaut. Ich kann so arbeiten. Ne? In einer anderen Band oder wenn ich jetzt eine Covermucke mache, wo ich jetzt irgendwie schnell reagieren muss, könnte ich jetzt so nicht arbeiten.
Genau, absolut. Das ist auf jeden Fall eine Sache für ein festes Programm, wo man die
Ja.
Abläufe weiß, wo man immer genau weiß, welche Instrumente bei welchem Song stattfinden und so weiter und so
Genau.
fort.
Aber es ist, du merkst dann auch, dass die Produktionsbedingungen, also was die Sachen, die vom Mischpult kommen oder wie da gemischt wird, dass die auch mein Equipment beeinflussen können in so einem
Ja,
Fall.
genau.
Natürlich ist es eigentlich eher umgekehrt der Fall, dass der Musiker hat sein Setup und die Produktion muss sich danach richten, weil der Musiker ist nun mal seit Jahren so strukturiert. Bei mir ist es so, da ich ja relativ
Unflexibel
unterschiedliche
bin.
Produkte,
Ach so.
relativ unflexibel bin, unterschiedliche Produktionen mache von ich gehe jetzt mit meinem Röhrenverstärker irgendwo hin zu einer Session oder ich gehe jetzt in der Fernsehproduktion. Dadurch bin ich so ein bisschen breiter aufgestellt vielleicht. Ich kann sagen, okay, ich kann mich an das eine Setup gewöhnen, wie auch
Ja.
als an das andere, weil ich einfach beide Setups gut kenne. Na, weil es kommen ja oft so die Fragen auf, das kennst du wahrscheinlich auch, dass Leute dich dann fragen, ja, wie spielst du jetzt mit dem Camper oder was auf einmal? Und ich so, ja, also ich spiele auch mit dem Camper, spiele aber auch mit dem Röhrenamp. Der Röhrenamp ist ja für mich jetzt nicht gestorben. Der ist ja nicht weg, den
Ja.
habe ich ja nicht verkauft, sondern ich bin einfach flexibler geworden, was mein Setup angeht. Und das ist immer so interessant, ne, dass heutzutage, ne, Jimi Hendrix hat eigentlich immer einen Marshall Stack gespielt und eine Stratocaster, ne, man kennt den so. Aber in so Produktion oder in dem Beruf merkt man dann schon, je nachdem, was man macht, dass man halt dann schon auch so eine gewisse Bandbreite sich aufgebaut hat. Na, wenn ich jetzt bei AC/DC spiele, schon 20 Jahre, ist klar, irgendwie, also Angus Young, der wird jetzt nicht mit einer Ibanez Jammer auf die Bühne kommen und mit einem Fractal oder mit einem Gitarrensynthesizer, sondern der würde wahrscheinlich mit einem Marshall Stack kommen und mit seiner SG, so, ne?
Ja, also unterm Strich ist es so, dass sich diese ganze Monitoring-Situation einfach auch einkocht. Man lernt sich kennen, das Programm, selbst wenn es verschiedene Programme sind über die Jahre, aber Personal
Ja.
bleibt gleich, man lernt sich kennen, man weiß, wie die Arbeitsweise ist, man gewöhnt sich daran und arbeitet dann damit. Aber ich finde, in dem Fall ist eben, wenn neue Leute zusammenkommen, wenn ein komplett neues Projekt entsteht oder wenn neues Personal oder neues Equipment stattfindet,
Ja.
dann ist natürlich essentiell, dass man drüber redet und einfach mal kurz vorher sagt, okay, was gibt es für einen Workflow? Wie ist es angedacht? Auch so diese Thematik, es gibt ja echt auch Leute, die einfach dann sagen, okay, wir haben Soundcheck-Tag und dann will man aber das ganze Programm schon durchproben. So, ne?
Ja.
Na, es geht doch darum, jetzt erstmal den Soundcheck zu machen. Und zwar so In-Ear-Soundcheck und FOH-Soundcheck. Also, das ist das, worum es geht. Und wenn das steht, wenn man sagt, man ist happy mit einem
Ja.
Grundsetup, dann kann man auch anfangen, musikalisch zu proben. Aber häufig finde ich auch dass sich diese Dinge sehr schnell miteinander vermischen.
Oder dass andere Leute verschiedene Vorstellungen haben
Richtig,
von dem
richtig,
Meeting
genau.
sozusagen.
Ja, und es ist ja auch sehr häufig so, dass man, wenn man auf Tour ist, nachmittags auf die Bühne geht, um Soundcheck zu machen, die Band das aber eigentlich als Probe betrachtet. Ne? Als musikalische Probe. Ah ja, jetzt haben wir da noch einen Gast, das müssen wir jetzt, klar, der Gast ist da, der kriegt auch ein Mikro, das ist auch eine technische Situation. Aber häufig ist es irgendwie so, man probt irgendwie eine halbe Stunde irgendwie musikalisch und dann sagt man, okay, FOH, brauchst du noch einen Song? So für draußen, ja, gib mir noch den ersten Song, dann bin ich happy, so ungefähr. Man kann das natürlich auch irgendwie zeitgleich machen, aber ich bin ein großer Freund davon, klar auszusprechen, was passiert hier gerade. Also, okay, jetzt ist musikalische Probe und da wird nicht über Lautstärken gesprochen und über irgendwie, sondern wir proben musikalisch. Und dann sagt man, okay, jetzt ist das Musikalische vorbei. Alles klar, kannst du mir bei der Nummer bitte mein Saxophon lauter machen? FOH, bist du happy? Soll ich weiter weggehen? Fragezeichen. So diese ganzen Dinge dann klären.
Ist doch interessant, ne? Also, weil mir kommt jetzt gerade auch wieder so dieses Ding, ja krass, wir unterliegen wie soll ich das sagen? Also es ist alles Kommunikation, ne? Und
Total.
die überspannt alles.
Total.
Transparente Kommunikation überspannt alles, egal wie gut man ist, wie schlecht man ist, wo man spielt, mit wem man spielt, die Kommunikation von einem Kollektiv, die ist überspannt alles. Und umso transparenter man da ist, desto mehr oder desto weniger Missverständnisse passieren natürlich, ist ja immer so. Und gerade wenn wir über Monitorleute reden, ne? Es gibt ja Monitorleute, die stehen am Mischpult und die sagen dann in ihr Mikro, okay Leute, ich drehe jetzt mal kurz an dem Equalizer und bin für 5 Minuten weg, bin gleich wieder für euch da. Das nenne ich Transparenz, weil ich weiß, der Monitormann, der verkriecht sich nicht hinter seinem Mischpult, ist still und man weiß nicht, man steht auf der Bühne, fängt an Witze zu machen und die Zeit steht still. Man weiß nicht, was jetzt los ist.
Nein, sondern der Monitormann,
verschwindet hinter seinem Rack und keiner weiß, was los ist. Und dann fängt es an, so rumzuschwabbeln. Kennst du die Situation?
Ja, klar.
Wenn der Monitormann aber klare Ansagen macht, und das ist, finde ich, auch eine Kunst, ne, zu kommunizieren, wenn der sagt, okay, Leute, ich habe jetzt hier ein EQ fürs Saxophon, ich mache ganz kurz hier mal, speichere ein paar Sachen ab, bin sofort wieder für euch da. 2 Minuten, gib mir 2 Minuten. Das hilft schon so krass, wenn total. Der das kann. Und andersrum gesagt, wie gesagt, wenn der einfach still ist und niemand weiß, was jetzt gerade los ist, dann entstehen diese seltsamen Momente, wo man das Gefühl hat, die Zeit geht so.
Oder kennst du den Moment, man ist quasi in diesem Mischmodus aus Proben und Soundcheck machen. Man ist im In-Ear-Ding, da ist ja sowieso, weil man abgeschottet ist, da ist jeder ein bisschen in seinem eigenen Film.
Ja.
Man kann ja auch gar nicht so gut miteinander reden, wenn man jetzt kein Talkback-Mikro hat. Manche Leute sind dann auch zu faul, das Talkback zu benutzen. Das ist dann auch immer, entsteht so ein Stressfaktor für mich.
Was? Ich verstehe dich nicht.
Ja, und dann muss man die Dinger rausmachen. Das nervt einfach. Und dann merkt man selber, oh, ich bin zu laut. Und dann will man sofort was sagen und plärt dann rein, oh, das ist zu laut. Stellt aber dann erst fest, oh, Moment, der redet ja gerade mit der Sängerin oder mit dem Drummer. Die sind ja gerade schon dabei, miteinander was zu klären.
Ja, genau.
Okay, dann muss ich warten. Okay, langsam runterkommen, warten und dann gucken. Geduld. Ah, Moment, da waren ja noch 2 andere vor mir, die wollten auch was sagen. Dann sind die ja vor mir dran. Deswegen machen wir ja häufig auch diese Reihenfolge. Ne? Gibt es Wünsche? Man spielt einen Song und dann die Frage, gibt es Monitorwünsche? Wir fangen in der Uhrzeigerrichtung an hier. Ich brauche nichts. Alles klar, wie ist an Keyboards? Ich hätte gern das lauter. Das dauert ja dann auch 2 Minuten, bis das durch ist. Und es hat immer was mit Aufmerksamkeit, mit Geduld zu tun. Auch mit Respekt. Dass man einfach mal kapiert, dass jemand da jetzt Zeit für braucht.
Ja.
Und das fällt ja manchen Leuten, die ungeduldig sind, einfach auch schwer. Und gerade auch den Frontmännern oder Frontfrauen, die natürlich selber kein Instrument manchmal spielen oder so. Und dann, also jetzt, das soll jetzt gar nicht irgendwie dissenmäßig klingen, sondern es ist einfach so, man will dann schnell eine Änderung haben. Und das ist einfach ein Thema, was wahnsinnig, gerade wenn man sich dann gegenseitig ins Wort fällt und so weiter, das ist einfach, es kostet wahnsinnig viel Energie, finde ich.
Energie, ja.
Ich find,
wie du schon gesagt hast, Respekt und Geduld wird einem schon abverlangt. Ne?
Ja.
Ich kenne das auch, dass ich einfach dann da sitze und ich muss halt auf verschiedene Probleme warten, weil irgendwas nicht funktioniert. Technisch ist es oft so, ne? Da funktioniert irgendeine Strippe nicht, da muss man da gucken. Da braucht man einfach Geduld, weil die Leute, die das Problem lösen müssen, das ist ja auch deren Energie da, ne? Und dann muss ich natürlich da auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Und dann werden dann oft dann Witze gemacht und so, aber das saugt alles an der Energie von der entsprechenden Problem, die jetzt sowieso schon Probleme hat, ne?
Ja, genau.
Und ich kenne es von mir ja dann auch selber auch, wenn mein Equipment plötzlich abraucht, irgendwas funktioniert nicht, alle müssen auf mich warten, was das für ein Druck ist. Das ist ja super unangenehm, dass Leute auf einen warten müssen. Man will ja nicht, dass Leute jetzt irgendwie wegen dir warten müssen oder wegen mir. Das heißt, man macht sich dann auch ein bisschen Stress. Also es ist schon krass, wie sich so ein Kollektiv gegenseitig beeinflusst. So, ne? Das ist immer wieder spannend.
Und dann finde ich, grundsätzlich ist einfach, das gilt ja für alles. Das gilt auch für die gute Beziehung zu Hause, genauso wie für eine Band-Techniker-Beziehung. Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch hinaus. Das positiv miteinander umgehen und, wie du sagst, transparent kommunizieren. Ich bin mal gerade, ich mache gerade was, ich bin gerade nicht ansprechbar. Vielen Dank, dass du es gemacht hast. Hey, kannst du mir kurz machen, hast du Zeit? Also einfach etwas...
Ja.
Wenig Stress ausüben, wenig Genervtheit zeigen, das ist, glaube ich, the key,
Das hilft allen, ja.
Dauerhaft eine Entspannung und ein Smile ins Gesicht einfach zu kriegen von allen. Ja. Und natürlich, was du vorhin gesagt hast, wenn jemand dir das Gefühl gibt, der ist einen Schritt vor dir und hat schon für dich Dinge getan, die geil sind. Damit will ich jetzt nicht jeden Techniker ermutigen, auf Teufel komm raus, irgendwelche Effekte drauf zu ballern oder so. Aber manchmal ist es schon geil, wenn man das Gefühl hat, dass sich um einen gekümmert wird, dass man nicht immer nur meckern muss, wenn nichts passiert, sondern wenn der Techniker wirklich einen Überblick hat und mitbekommt, oh, bei dir war da was, Shep, ich habe das mal korrigiert. Ja. Das ist einfach ein gutes Gefühl, weil man weiß, derjenige ist auf Zack und der kriegt es mit und bereitet einem schöne Dinge. Oder fragt mal, hey, und so. Ne? Und,
ja, also, bei allem Rock'n'Roll und bei allem so, hey, wir sind ja auch cool, ne? Wir sind ja coole Typen oder coole Girls, kann man auch mal sagen, ich habe gemerkt, was du gemacht hast und danke, das hast du geil gemacht. Also, dass man das auch mal sagen kann. Weil man ist ja immer auch ein bisschen zu cool, ne? So, gerade so im Rock'n'Roll-Business und so. Ne? Ja. Ich glaube schon, dass es hilft, wenn man einfach mal ein Feedback gibt, so, ich finde jetzt, die Entscheidung war echt gut und gefällt mir sehr gut oder so. Also, keine Ahnung, so ein Lob irgendwie so. Ne? Muss ja nicht jetzt sich gegenseitig um den Hals fallen. Aber einfach, dass man es registriert hat, dass jemand mitgedacht hat oder so. Ne?
Absolut.
Und ich muss auch sagen, ich kenne es selber auch andersrum, dass ich selber genervt bin von meinem Equipment, weil irgendwas nicht funktioniert vielleicht mal. Es ist immer mal irgendwas. Ein Kabel ist kaputt, es kracht, eine Verbindung hat einen Wackelkontakt und das nervt total. Und dann gehen die Augenbrauen so und man ist dann einfach genervt. Ich kenne es von mir selber auch, dass ich dann merke, okay, ich muss jetzt aufpassen, ich strahle jetzt meine Genervtheit auf das gesamte Team aus. Weil das spüren ja alle dann ein bisschen so. Ne? Ja. Und ich muss auch sagen, man muss das erstmal lernen. Man muss mit der Zeit erstmal ein Gefühl dafür bekommen, dass man jetzt seine Unzufriedenheit nach außen hin ausstrahlt und das ja auch Leute wieder beeinflusst und so. Ja. Und man kann, es ist wirklich möglich, man kann auch im größten Stress sagen, dass man mal kurz in sich geht und mal kurz atmet und mal kurz vielleicht sogar ein bisschen drüber lacht, geht auch manchmal, und dass man sagt, das klingt jetzt ein bisschen schizophren, aber so ein innerliches so, das kriegst du schon hin, beruhig dich mal, das schaffen wir schon, und nach außen hin ausstrahlen, hey Leute, ich habe gerade ein Problemchen, gib mir 5 Minuten, ich kümmere mich mal kurz drum, macht was anderes. Wenn man das schafft für sich und nicht versinkt in seinem Problemsumpf, dann ist das für alle Beteiligten meistens auch einfacher. Aber das muss man auch erst lernen. Ich habe da auch wirklich eine Zeit lang gebraucht, weil man einfach in sich so mit sich beschäftigt ist, mit seinem Problem, dass man es nicht schafft, Ruhe auszustrahlen. Das ist auch ein bisschen eine Kunst.
Wenn dann Müdigkeit mit reinkommt und was weiß ich, Alkohol und Drogen oder whatever, dann ist das natürlich alles nicht hilfreich.
Für sowas. Und nobody is perfect, ne? Muss man auch sagen.
Ja, deswegen, also es ist nach wie vor ein sehr komplexes Thema, finde ich. Und auch auf den größten Baustellen gibt es da immer mal wieder irgendwelche technischen Dinge oder jetzt in unserem Fall hier so eine Key-Information, die gut gewesen wäre, vorher zu wissen, die einfach nicht da war. Für alle Beteiligten sozusagen, hätte man sich dann für eine andere Arbeitsweise entschieden eventuell. Das ist einfach...
Und dann merkt man auch immer, ne, du bist an dem Punkt, wo man auch eigentlich keine Schuld zuweisen will, sondern man muss sagen, man will als Team einfach jetzt dazulernen, kommunizieren und das fürs nächste Mal besser machen. Ne, man rutscht ja auch, ne, sagen wir, bei unerfahrenen Menschen vielleicht, die jetzt, ich sag mal so, in Gruppen unterwegs sind, rutscht man auch vielleicht mal schnell in so eine Schuldzuweisung rein. Mit der Zeit lernt man, dass das zu nichts führt. Ne? Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man da als Team denkt.
Absolut.
So, absolut. Ja. Das passiert ja sowieso, wenn man ein paar Jahre lang wirklich miteinander arbeitet, dass man merkt, okay, wie können wir das nächste Mal verbessern? Also passiert in einem Büro, als Bankangestellter, es passiert in einem Sportteam, das passiert ja einfach, sobald man in einem Team funktionieren muss, glaube ich auch.
Naja, auf jeden Fall.
Und das wäre bei uns genauso.
Nichtsdestotrotz bin ich mit meinem Ultrasound jetzt schon irgendwie okay, muss ich sagen. Wir haben jetzt 4 Shows gespielt. Ich kann schon leben. Es gibt ein paar andere, die müssen noch mehr rumtunen. Ich bin eigentlich schon ganz, ganz cool. So.
Aber ihr habt ja auch viele Signale, ne? Ihr habt recht viele Musiker auf der Bühne.
Ja, so wie es ist eigentlich wie die Gregor Meile Band in groß, wenn wir alle am Start sind, wenn die Bläser am Start sind, ist eigentlich das gleiche Setup. kann man fast so sagen, ja. Aber es ist natürlich so, ich soll mal sagen, es geht halt noch ein bisschen mehr auf die Mütze. Es ist einfach mehr Rock'n'Roll. Es scheppert viel mehr E-Gitarren, also verzerrte Signale sind halt einfach, nehmen mehr Platz ein, gefühlt.
Ja.
Und dann eine geile Hammond-Orgel, die so richtig rumwabert, da ist das nimmt auch Platz ein.
Ja.
Schlagzeug ist sehr häufig über lange Strecken, also wirklich so Crashbacken, die einfach ballern. Da, wo dann einfach auch so ein bisschen diese Schmerzgrenze des lauten Abhörens dann auch erreicht ist. Ne? Ich hatte es ja mal erzählt, dass ich bei den letzten Bub-Touren immer so das Phänomen hatte, nur nach 2 Stunden auf der Bühne, wenn dann so ein Saxophon-Solo oder sowas kam, wo ich Kontrolle brauche, wo ich Obertöne brauche, wo ich so gedacht habe, ich kann jetzt zwar lauter drehen, aber irgendwie ist alles dumpf auf dem Ohr, weil ich schon so müde war, weil meine Ohren einfach schon platt waren. Wo man dann so ein bisschen haushalten muss mit der Lautstärke und der Abnutzung des Ohrs. Das habe ich jetzt auf dieser Tour nicht so. Wir haben natürlich auch bei jeder Tour jetzt immer Pausen, wo Bläser runtergehen. Wir spielen nicht bei jedem Song mit. Ne? Ich habe so vielleicht nur 3/4 der Songs. Also bei mir sind es, glaube ich, so 22 von 30 Songs oder so, die ich spiele. Und irgendwie ist es jetzt diesmal nicht so, also weil ich jetzt mir bestimmte Dinge so hingeschoben habe und auch ganz gesagt, ganz bewusst habe, ey, bei der Nummer, das ist die Nummer, wo Drums machen, dann habe ich mir da einfach die Overheads runtergezogen oder in dem Fall die Underheads haben wir, die habe ich mir dann einfach ein bisschen runtergemacht, damit es eben mich nicht so kaputt macht bei der Nummer. Dann aber die Nummer drauf ist wieder eine ruhigere Nummer, wo ich gerne Crashbacken höre, dann habe ich das mir so sukzessive ein bisschen lauter gemacht. Und genauso auch mit den Bläsersachen, wenn wir soft spielen, habe ich manchmal die Bläser etwas lauter. Und wenn es eine Holznummer ist, wo wir so richtig reinhalten, wo die Trompete Vollgas gibt, habe ich es ein bisschen leiser gemacht. Und wir haben eben natürlich jetzt auch angefangen, so auf die Vocals einfach ein bisschen mit Limitern zu arbeiten, dass da, wenn man da mal reinplärt, einfach mal oben so 3-4 dB abgefangen werden. Das war beim ersten Gig noch nicht der Fall. So, das war alles sehr, sehr roh und ohne Räumen und ohne dynamische Anpassungen sozusagen, keine Kompression. Das haben wir jetzt gemacht. Deswegen, ich bin eigentlich relativ happy mit dem, so wie es ist schon. Und komme super gut durch jetzt. Und aber grundsätzlich, wenn es jetzt so wäre, dass halt irgendwie klar ist, wir haben einen neuen Gitarrenamp heute, weil der alte kaputt ist und der ist einfach 3 dB leiser, müsste man das eben dann manuell anpassen. Und das ist so ein bisschen.
Ja, aber dann würde man ja gainen und dann würde man sagen, man geht auf dasselbe Level.
Genau, das würde man dann gainen, aber es gibt eben trotzdem jeden Abend so ein paar Anpassungen, die Stimme ist ja immer eine andere, es kann auch sein, dass jemand mal krank ist und dann sich ein bisschen zurückhält, und das, aber
genau. Aber habt ihr eine Lösung jetzt für die global, also das müsste man ja dann global für alle regeln?
Ja, wie gesagt, gain kann man global regeln, aber wenn derjenige oder wenn nur manche Lautstärkeveränderungen haben wollen oder Panning-Veränderungen haben wollen, dann geht das eben nicht global einzustellen. Genau. Dann müsste man das von Szene zu Szene machen. Aber
müssten sich eigentlich immer alle einig sein.
Ja, das ist natürlich immer schwierig bei so verschiedenen Instrumentengruppen.
Genau.
So, ist ja klar. Aber also ich bin eigentlich happy. Es war jetzt nur der Weg dahin, der tat ein bisschen weh, sagen wir es mal so. Es war einfach anstrengend, dahin zu kommen jetzt.
Ja, das glaube ich.
Es ist immer geil, zusammenzukommen mit einer Crew, die sich schon kennt und im Idealfall schon, wie in eurem Fall, da irgendwie so eine Art Schablone schon mal da war und wo man relativ schnell das aufeinander einstellen kann und dann loslegen kann. Ihr habt ja in dem Raum geprobt, wo die Meile-Band immer probt. Das heißt, auch das kennt man schon. Auch da ist so kommt viel zusammen, was man nicht so unterschätzen sollte, wie die Räume sind, in denen man probt. PA, ist da PA an oder nicht? Ne? In unserem Fall war sie jetzt an, aber der Raum war halt so hallig, dass es irgendwie schwierig war, dass ich...
Also man merkt, ja, du weißt ja bei uns, das war ja als du jetzt im Sommer dabei warst, glaube ich, auch ab und zu mal der Fall, dass der Dominik zum Beispiel mit dem Mario zusammen erstmal so einen Low-End-Check gemacht hat.
Ja, genau. Ja,
also das hat zum Beispiel auch total Sinn gemacht, weil gerade jetzt im Sommer, also jetzt hatten wir ja keinen Kontrabass, jetzt im Winter haben wir wieder einen Kontrabass und der Kontrabass und der E-Bass verhalten sich ja auch wieder unterschiedlich. Ne?
Ja.
In den Basswellen oder wie sie sich gegenseitig jetzt auch wieder hochschaukeln, die Schallwellen im Raum, der auch jeden Tag anders ist. Und da ist, macht es Sinn, mal herauszufinden, jeden Tag, wie reagiert der Raum auf diese Basswellen. Warum Bass? Weil der meistens am meisten den Raum bewegt, ne? Also die Höhen machen das jetzt vielleicht nicht so arg
Genau.
für uns als die Bässe. Deswegen macht man da oder machen wir da oft mal so einen speziellen Basscheck. Und das bringt es auch total, weil manchmal hast du dann in dem Raum irgendwo bei, was weiß ich, 100 Hertz so eine totale Überbetonung, wo man dann natürlich ein bisschen gucken muss. Ne? Das
Das
hilft auch ein bisschen.
Problem, der Unterschied ist, glaube ich, da jetzt bei den beiden Produktionen. Insofern, wir sind bei Bub mit einer Komplettproduktion unterwegs. Das heißt, wir haben immer die gleiche PA, gleiches Licht, alles komplett identisch. Das ist nur noch die Halle, die den Unterschied macht. Aber man versucht, glaube ich, da gibt es ja auch Systeme, die mitfahren, die sich um das Einmessen kümmern. Und da sind die Bässe auch so gelegt, dass das alles funktioniert. Also das ist eher selten. Bei Gregor war es jetzt so, dass wir häufig die Situation hatten, dass man eben nicht, dass die PA-Material kam lokal und man hat auf Bühnen gespielt, teilweise auch in Clubs, wo das eingebaut ist schon. Das heißt, du spielst einen Abend auf einer Bühne, wo die Bässe ganz woanders liegen und dann spielst du auf einer Bühne, wo die Bässe unter der Bühne sind. Und das war immer das Problem, dass sich dann Bassfrequenzen so hochschaukeln. Und wenn man in der Mitte steht, Gregor sagt, ey, hier vibriert alles. Und dann sagt der Tonmann vorne, ja, ich muss aber, um draußen irgendwie ein bisschen Low-End zu haben, muss ich das so machen. Und dann war eben notwendig, dass man guckt, welche Frequenzen sind das Problem bei Bass und Bassdrum. Können wir die notchmäßig ein bisschen anpassen, sodass draußen trotzdem noch fett genug ist, aber auf der Bühne sich nichts hochschaukelt oder die Vibration nicht zu krass ist. Das hat keine 3 Minuten gedauert, ne? Das war dann immer relativ schnell hergestellt, aber dieses Prozedere hat total Sinn gemacht, das immer so zu machen. Macht ihr das
Total,
jetzt
ja.
auch so? Oder wie ist das?
Jetzt ist es mehr, nee, jetzt ist es eher so on the fly, wenn wir merken, dass beim Soundcheck irgendwas ist, regeln wir das dann schnell. Also es ist nicht mehr so, dass die eine halbe Stunde vorher auf die Bühne gehen. Das ist jetzt gerade nicht
Okay.
so.
Okay.
Warum, weiß ich nicht. Da hat man sich irgendwie drauf geeinigt. Und in diesem speziellen Fall jetzt, in diesem Unplugged-Setup, in dem wir jetzt sind, da habe ich zum Beispiel ja auch eine Nylon-Gitarre, die ein offenes Mikro hat und so, ne? Das merke ich manchmal, dass da irgendwas reinkommt und stehen bleibt, so an Frequenzen. So, ne? Man merkt so, irgendwo macht es hier so, ne? Einen
Und da
komischen.
gibt es auch diese Gummidinger, die man da reinmachen kann, aber das klingt dann nicht so geil, ne?
Na, bin ich nicht so der Fan von, wenn es gar nicht anders geht. Also, so laut sind wir ja auch wieder nicht. Das macht man meistens, wenn man einen Verstärker irgendwie auf der Bühne stehen hat und die Gitarre über den Verstärker oder einen Monitor. Mit dem In-Ear ist es nicht ganz so schlimm. Also in dem Fall würde ich darauf verzichten. Und es geht ja auch mit ein paar Einstellungen. Ne? Das ist dann meistens, dass man die Frequenz findet, die jetzt dann da irgendwo bei der Gitarre mal raus müssen. Und da kommen wir wieder zurück zu den Szenen. Dann kann der Mischer vorne
Ja.
sagen, okay, in der Szene nehme ich die 250 Hertz von der Gitarre halt mal ein bisschen raus für den Song. Das mache ich morgen wieder nicht mehr. Also ein Mischer müsste sich dann auch organisieren und sagen, okay, was habe ich gestern mal gemacht, temporär, was ich beim nächsten Gig wieder rauslöschen will. Ich weiß
Ja,
nicht, wie die
genau.
das machen, aber da muss ich dann auch ein bisschen vielleicht Notizen machen oder muss es irgendwo reinschreiben. Das ist eine temporäre Einstellung. Bitte lösch dich wieder nächsten Tag oder sowas. Keine Ahnung, sowas. Keine Ahnung, ob es sowas gibt, aber das ist ja dann von Halle zu Halle auch wieder anders. So, ne? Also super
Wunderbar.
interessantes Thema, weil man auch merkt, wie da auch wieder, wie Front of House, Monitor und Band so zusammenarbeiten müssen. Ne? Ohne das geht's nicht.
Im Idealfall ist es so, absolut, ja.
Ja.
Absolut. Ja, ist auf jeden Fall, ich finde immer, es ist total hilfreich, wenn man davon ein bisschen Ahnung hat. Jetzt, wir sind jetzt keine Fachmänner, was Tontechnik angeht, aber wir haben ja über die Jahre jetzt schon viel lernen dürfen und auch selber schraubt man mal an irgendwelchen Mixen rum und so. Und ich finde das ja total spannend. Ich würde wahnsinnig gerne mal Monitortechniker machen,
Ja,
wann ich wann.
du bist ja sowieso mal krass interessiert. Du baust ja sogar deine eigene Solaranlage auf dein Dach und verstöpselst. Das ist für mich sowieso immer vollkommen unverständlich und hast dann ein Wohnmobil, wo da noch irgendein Kabel rein muss. Also, das ist schon wieder, du bist schon so ein krasser Nerd. Und manchmal hast du aber halt dann auf der Bühne Leute, die da einfach, ne, also vielleicht zum
Ja,
Beispiel der Sänger. Der Sänger hat jetzt mit, das ist jetzt auch wieder ein bisschen pauschal, Schwachsinn eigentlich. sagen wir mal, so ein Musiker, den Technik nicht interessiert, ich pauschalisiere es mal auf die Art und Weise, der sagt vielleicht so, ich will von Equalizer-Kurven und von Zahlen nichts wissen. Ich bin Künstler. Keine Ahnung. Gibt es ja so Typen.
Ja, ist vollkommen,
ist ja vollkommen okay. Und dann sagt man halt so, ja, dann muss ich mit dem halt auf irgendeine bestimmte Art und Weise kommunizieren. Mach mir mal meinen Sound heller. Na, sind wir wieder in diesem Bereich. Wie drückt er sich aus? Was meint er? Und der Monitormann muss das irgendwie dekodieren oder für sich umwandeln und ja, checken, wie er ist. Das kommt ja dann auch noch. Ne? Jetzt sind wir halt so Typen, du weißt jetzt zum Beispiel, wo 250 Hertz liegen, weil du auch mal einen Equalizer bedient hast. Du weißt, was dein Saxophon für Frequenzen braucht, damit du es definiert hören kannst. Also es hilft natürlich, wenn man sich da ein bisschen reinnerdet. Ne? Und es ist schon ein bisschen nerdy, muss man schon sagen.
Es ist total nerdy, aber es hilft, weil es dann schneller geht. Und ich habe auch den Eindruck, dass man dann mehr versteht, warum da gerade rumgeschraubt wird.
Genau.
Und warum da, was da gerade gemacht wird. Und also mir hilft das, auch diese Wartezeit zu verstehen.
Ne, man versteht mehr, ja.
Ja, das muss jetzt gemacht werden. Es ist einfach so. Es macht jetzt keinen Sinn, ungeduldig zu sein, zu sagen, nein, ich will das nicht, lass uns jetzt bitte proben. Nein, es muss halt gemacht werden. Es ist halt einfach so. Ja. Aber natürlich ist es schön, wenn die Leute das dann schnell erledigen können, wenn sie fit sind, wenn sie das auch so hören und so verstehen und wenn sie das Equipment bedienen können und es schnell umsetzbar ist, das ist halt irgendwie super geil. Deswegen ist es ja schön, mit Profis einfach zu arbeiten, wenn die das, wenn das so läuft. Also ich finde es auch nach wie vor super spannend und auch jetzt wieder habe ich in dieser letzten Woche so viel gelernt, wie krass die Unterschiede sind, was Lautstärken angeht, wenn sie gepannt sind, wenn sie nicht gepannt sind, wenn sie einen Low-Cut haben, wenn sie keinen Low-Cut haben, was das in meinem Ohr bedeutet. Und auch eine schöne Situation ist vielleicht das allerletzte, war dann echt so erster Tag, da hat man dann, glaube ich, von den 30 Songs vielleicht so knapp die Hälfte gemacht. Das sind saulange Tage, weiß man ja, es geht dann irgendwie dann, ne, Mittagspause, Abendessen weitermachen, es ging auf jeden Fall bis 10 Uhr abends und dann am nächsten Tag hat man die andere Hälfte geprobt und hat dann nochmal wieder von vorne angefangen und als wir dann so bei der Mitte wieder angekommen waren, habe ich gesagt, was habe ich mir denn da gestern für einen Schwachsinn zusammengeschraubt, so, also ganz klar, so die letzten Songs, bevor man abgebrochen hatte abends und dann ins Hotel gegangen ist.
Wir hatten dann mal Mischpult rumgeschraubt.
Ja, nee, da habe ich selber mir einfach einen Schwachsinn hingeschraubt, weil ich so müde schon war, weil die Ohren schon so platt waren. Da war einfach so klar, okay, der Bass war zum Beispiel viel zu laut. Ich stehe auf Bass, der Werner spielt super Bass, klingt total geil, ich freue mich immer, wenn der spielt, aber es war einfach, hat mir also 6 dB zu laut einfach. Und das ist mir einfach nicht mehr aufgefallen, weil man sich natürlich auch so dran gewöhnt und das Gehirn so wunderbar in der Lage ist, auch mit schlechten Sounds irgendwie klarzukommen. Ich habe super viel gelernt wieder in der letzten Woche. Und
ja, du hast über dich selber auch was gelernt, ne? Weil du weißt, dass sich so eine Kerbe in dein Gehör reinmischt mit der Zeit in den bestimmten Frequenzbereich. Ne? Das muss man auch erstmal erleben, das Phänomen. Das kennen viele vielleicht nicht.
Ja, ich würde sagen, es läuft wahrscheinlich wieder auf eine vierte Folge, in dem Monitoring läuft irgendwann mal. Könnte sein, dass wir dann nochmal andere Themen machen. Der Sascha hatte sich ja übrigens angeboten, dass er nochmal kommt, wenn es irgendwie sich mal ergibt.
Ja, das hilft. Also ich meine, ich finde Monitorgespräche immer spannend, weil man genau das passiert. Man versteht die Philosophie von einem anderen Fachgebiet, sage ich mal. Und das machen ja manche, große Firmen machen das ja, dass jemand von der einen Abteilung in die andere geht, um mal zu sehen, wie eigentlich im Lager gearbeitet wird. Ne? Hätte man auf der Titanic auch mal machen sollen. Verstehst du?
Ja, geil. Ja, wir sagen danke für das erneute Einschalten. Grüße an alle Monitortechniker da draußen und an alle hoffentlich nicht genervten In-Ear-Träger.
Ja.
Und euch wünsche ich viel Spaß auf Tour jetzt weiterhin.
Danke, euch auch, ja. Ihr seid ja richtig hart auf Tour. Richtig so 6 Wochen lang volle Dröhnung. Ne?
Ja, wir haben jetzt den 4. von 34 gespielt.
Ja.
Ich hoffe, dass es sich mal ausgeht, dass ich mal bei euch irgendwo vorbeikommen kann. Aber ich habe fast den Verdacht, dass das nicht geht.
Trifft mal so, sich nicht so schön.
Bisher irgendwie nicht, nee. Ja. Also mal gucken, aber vielleicht passt es doch mal irgendwo.
Wir können ja als Vorband für euch spielen. Irgendwo.
Ja, du müsst aber auch einen eigenen Soundcheck machen.
Frag doch mal Wolfgang. Wäre doch schön.
Für die Bub-Fans, glaube ich, relativ schwierig, die 3,5 Stunden Programm noch eine Vorband davor.
Das schaffen die.
Ganz schön hart. Ja, ich schaffe das eben.
Wir spielen einfach von der SAP Arena im Foyer. Das wäre doch genau die richtige Größe für uns.
Ja, viel Spaß weiterhin euch und vielleicht ergibt sich nochmal eine Nightliner-Videoschalte demnächst.
Ja, bestimmt. Grüß mal die anderen, die ich kenne, Ole, Johannes und euch noch eine schöne Tour. See you later. Ciao.
Manchmal kann man bei Zoom solche Signale machen, aber ging gar nicht.
Geht nicht.
Egal. Für die Podcast-Hörer auch vollkommen egal. Ja. Also, danke fürs Einschalten, Peoples. Bis demnächst. Gute Laune.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.